In der letzten Podcast-Folge, wer sie gehört hat, ist um den Wladimir Rosenbaum gegangen, respektive seine Tonbandaufnahme mit dem Bernd Stappert, wo man im Schweizer Sozialarchiv findet. Eine unglaubliche Fundgrube, wenn man als Strafverteidigerin oder Strafverteidiger tätig ist. Es ist, glaube ich, der Podcast, der mit Abstand am meisten Rückmeldungen generiert hat. Und eine von diesen Rückmeldungen möchte ich schnell weitergeben. Sie kommt vom Kasper Humm. Habe ich vorher nicht wirklich kennt. Und er hat mir geschrieben, ich wusste, dass mein Urgroßvater, der Literat Rudolf Jakob Humm, ebenfalls eine Figur in der Zürcher Intellektuellen- und Emigrantenszene zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war. Er hat dann auf den Podcast gedacht, allenfalls hat ja mein Urgroßvater etwas mit dem Rosenbaum zu tun. Und seine ersten Recherchen haben dann ergeben, dass der Rudolf Jakob sehr eng verbunden war zu der Ehefrau von Wladimir Rosenbaum. Wenn ich dann aus seinen weiteren E-Mails entnommen habe, ist er jetzt auch ein ganz fleissiger Hörer von diesen 18 Kassetten im Sozialarchiv. Er hat mir Zitat geschickt und ist jetzt also gross am Suchen, was die Verbindung war von seinem Grossvater zu der Aline Valaguin. Ich hoffe, er hält mich weiterhin auf dem Laufenden, was er da herausfindet. So Rückmeldungen motivieren einem natürlich selber auch am Ball zu bleiben. Wobei ich natürlich sagen muss, beim Wladimir Rosenbaum und seinem Leben ist das nicht nötig. Also lasst uns doch gerade einsteigen. Die Stelle, die ich heute ausgesucht habe, schildert der Wladimir Rosenbaum, wie er seine Plädoyers gefunden hat. Das ist ja so ein kreativer Moment, wo sich nicht wirklich planen lässt, sich ja auch jeder Schematisierung eigentlich entzieht. Und es braucht ja immer so einen springenden Gedanken, einen Funken. Und dann schreiben sich die Plädoyers wie von selber. Also, Wladimir Rosenbaum, wie hast du das gemacht?
Ich hatte mein Büro im ersten Stock, und zwar hatte bei meinem Büro war ein großes Zimmer, verbunden durch eine Schiebetüre mit einem Saal. Und diesen Saal, den liebte ich besonders, und zwar hatte ich, vielleicht etwas snobistisch, wenn Sie wollen, hatte ich in diesem Saale nichts als einen großen Vichyr-Teppich, diese Nomadenteppiche, die selten in diesem Format zu haben sind, hatte an jeder Ecke des Teppichs ein weißes Samtfauteuil und sonst in dem Zimmer nichts, nichts, kein Buch, kein Gegenstand, nichts. Und wenn ich einen Prozess vorzubereiten hatte, oder ein Plädoyer vorzubereiten hatte, pflegte ich dann aus meinem Büro, pflegte die Schiebetüre aufzumachen, ging hinüber in mein Meditationszimmer und schritt auf dem Teppich stundenlang auf und ab, bis mir einfiel, Herr Präsident, meine Herren, dann wusste ich, mein Plädoyer ist fertig, ich darf nicht mehr darüber denken, sonst verderbe ich das spontane Plädieren. Es war so, nachdem ich die Akten sehr gut studiert hatte, die wusste ich dann auswendig, ich plädierte immer ohne Notizen. Das war meine Prozessvorbereitung.
Also das Grundfundament von seinem Plädoyer sind einmal sehr gute Aktenkenntnisse. Ich staune immer wieder, man ist ja im Lauf einer Strafuntersuchung dabei, sieht oder erlebt mit, wie der Staatsanwalt, Staatsanwältin da den Prozessstoff zusammentreibt. Und trotzdem ist es dann einmal unglaublich spannend, wenn man im Vorfeld von einer Gerichtsverhandlung, wenn man den Stoff noch einmal wirklich durchschafft, wie viele Sachen man plötzlich in einem ganz anderen Licht sieht. Und wie sich da Verbindungen knüpfen lassen und sich wie so in einem Puzzle so langsam ein Mosaik entsteht. Also auch wie es der Wladimir Rosenbaum sagt, nochmal ein akribisches Aktenstudium im Vorfeld von einem Prozess, das ist unabdingbar. Ich persönlich halte es so, dass ich das etwa einen Monat vor der Gerichtsverhandlung jeweils mache. Mein Ziel ist immer, dass das Plädoyer 3 Wochen vor dem Gericht steht. Dann kann man das auch wunderbar verdauen. Und es ist ja dann immer wieder Unvorhergesehenes, was sich ergeben kann. Und es ist natürlich auch so, dass man in der Arbeit mit dem Klient, wenn man so zusammen so eine Gerichtsverhandlung vorbereitet, muss man ja schon im Vorfeld, bevor man ihn im Gefängnis besucht, sich ganz klar sein, was, wie würde man wollen sagen und ihn auch damit konfrontieren und nochmal an diesen Sachen ringen. Weiter haben wir gehört, dass er sich im Raum auf und ab bewegt hat, im Kopf sich das Plädoyer zusammengezimmert hat, dann aber verzichtet hat, das zu verschriftlichen, und zwar in der Vorstellung, dass natürlich die Wirkung, die du als Anwalt, Anwältin vor Gericht hast, ist natürlich ganz eine andere, wenn du da mit deiner ganzen Persönlichkeit plädierst oder ob du einfach ein Vorleser deiner Notizen bist. In Zürich ist ja jetzt üblich geworden, dass man Plädoyer-Notizen abgibt. Und der Prozess, ich kann es nicht anders sagen, ist ein Vorlesen. Das ist gar kein Strafprozess mehr. Jeder liest einfach seine Notizen vor. Das Gericht begnügt sich damit, den Beschuldigten kurz zu befragen, meist nicht einmal sehr umfassend. Zeugen werden nur in absoluten Ausnahmefällen gehört. Bei Vier-Augen-Delikt hört man noch die Geschädigten, weil das Bundesgericht in Zürich faktisch dazu zwingt. Und Gutachter, auch da glaubt man, dass man das Gutachten einfach lesen kann und das hinreichend verstanden hat. Das tut natürlich den Prozess ein Stück weit Sinn entleeren. Ein Stück weit kann man gerade streichen. Es tut den Prozess Sinn entleeren, wenn die Entscheidungsgremien sich nicht Mühe macht und die Beweise nochmal versucht zu reproduzieren vor Schranken. Ich sage es ja immer wieder im Rahmen von diesem Podcast, dass die Verschriftlichung, da geht alles Nonverbale verloren, da gehen Zwischentöne verloren. Mit einem ernsten Ringen um Wort hat das unter Umständen nicht mehr viel zu tun. Und wir haben ja schon 95% der Fälle, die die Staatsanwaltschaft direkt erledigt. Und der Umstand, dass Gericht sich nicht die Mühe macht, sich mehr Farbe in den Gerichtssaal zu holen und die Beweise zu reproduzieren, gibt nochmal der Strafuntersuchungsbehörde ungleich viel mehr Gewicht. Natürlich für alle Beteiligten ist das relativ bequem, weil man weiss ja genau, was da auf einen zukommt. Grosse Überraschungen gibt's nicht. Entsprechend kann man seine Plädoyer vorbereiten. Und natürlich gehört im Rahmen von so einer Vorbereitung sich auch zu überlegen, was würde ich als Staatsanwalt sagen, was würde ich als Geschädigtenvertreter sagen, was würde ich als Anwalt vom Mittäter sagen, und dann natürlich versucht zu antizipieren und vorbereitet zu sein. Es gibt jetzt aber zum Glück Kantone, die das anders handhaben. Also dort geht eine Gerichtsverhandlung mit einer grossen Spannung einher. Wie wird sich der Mittäter metzgen, wie der eigene Klient, wenn er sich dann einlässt? Was werden die Zeugen sagen? Vor allem auch, wenn sie dann mitunter zuerst mal gehört werden. Als Verteidiger bedingt das dann, dass man viel spontaner reagieren muss, allenfalls auch in der Vorbereitung in Varianten schafft und dann halt vor allem die Akte wirklich sehr, sehr, sehr gut intus hat, dass man da spontan in kurzer Zeit sich das Plädoyer, wie es der Rosenbaum beschreibt, kann vorbereiten. Der hat Freds Plädieren, wie es der Rosenbaum schildert, in diesem Gesprächsausschnitt, bedingt natürlich ein höchstes Mass an Routine und ein starkes Selbstbewusstsein. Wenn wir jetzt aber uns überlegen, bei diesen Plädoyers, die wir hier auch vorlesen, ich glaube, zur absoluten Not, wenn die Notizen verlogen gängen die, oder man sie daheim vergisst, ich glaube, man könnte sie auswendig halten. Also in diesen Plädoyer, wo man lang um den Inhalt ringt, bin ich sicher, dass ich es auch auswendig halten könnte. An dieser Stelle vielleicht noch die Richterinnen und Richter, die zuhören. Man muss nicht meinen, dass man ein Plädoyer abschreibt und damit es da ist, sondern auch nach dem Schreiben ist es das Herzringen. Was lässt man drin? Was nimmt man raus? Was bringt man allenfalls erst vor zweite Instanz? Wie verdichtet man es? In welchem Sprachniveau bringt man es? Wie viele Lehrmeinungen, die man natürlich recherchiert hat, will man überhaupt vortragen? Wie viel Rechtsprechung? Was ist mit Wiederholungen? Gerade Wiederholungen rauszustreichen bedingt ein unglaublich konzentriertes und Herzschaffen. Killing your babies, Stichwort, das ist immer sehr schwierig. Und das ist alles Zeitaufwand, wo man einmal dann gehört, wenn sie einem dann entschädigen für den Aufwand. Ja, ihr Plädoyer war ja nur 15 Seiten gewesen. Entsprechend geben wir pro Seite eine halbe Stunde, also höchstens 8, eher 5. Ich meine, wer das so handhabt auf Gerichtsseite, der sollte, bevor er so urteilt, einmal die Plädoyers anschauen und sich nicht einfach an dem Verteidiger orientieren, der jetzt vielleicht bei mehreren Mittätern die billigste Honorarnote einreicht, sondern dann halt auch vielleicht Qualität wägen. Da ist halt das Riesenproblem, dass meistens Leute oft, ich weiss, ich wiederhole mich und ich langweile alle damit, aber das Riesenproblem ist, dass im Gerichtssaal der mit der wenigsten breiten Erfahrung im Justizsystem ist halt einmal der Richter. oder meistens der Richter, der hat weder bei der Staatsanwaltschaft wirklich mal reingesehen, noch hat er auf Seite von der Verteidigerin oder dem Verteidiger geschafft. Das liegt halt an der Justizkarriere, an dem Gericht, wie wir das im Kanton Zürich haben. Ich habe vorher die Routine erwähnt, wo der Wladimir Rosenbaum sicher aufgebaut hat. Dort ist auch ganz wichtig, wenn man sich vorstellt, es ist jetzt eine Gerichtsverhandlung, dass man dort nicht eine übermenschliche Leistung erbringen muss. Das gilt sowohl für die beschuldigte Person wie auch natürlich für die Strafverteidigung. Perfektion in der Darstellung macht ja eher aggressiv, also ist in meinen Augen sogar kontraproduktiv, sondern es geht darum, dass man eine normale, solide Arbeit abrufen kann. Also auch der Klient muss dort nicht versuchen, besonders zu glänzen, sondern man muss urmenschlich rüberkommen. Also ist natürlich die Vorbereitung auch vom Klient auf den Tag X elementar. Also der muss wissen, wie das dort innen aussieht. Der muss wissen, wer vor ihm sitzt. Der muss wissen, wie er sich das präsentieren soll. Und mein Credo ist einmal so authentisch, wie das halt in dieser unglaublichen Drucksituation möglich ist. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man das übt in den Zellen und er dann im Gerichtssaal in dem Spot vorne steht und alle Augen auf ihn gerichtet sind und er weiß, dass jetzt drei Leute über ihn werden urteilen und entscheiden, ob er mehrjährig ins Gefängnis muss oder nicht. Wenn man das selber nicht erlebt hat, kann man sich das fast nicht vorstellen, wie das ist in dieser Situation. Also auch in diesem Zusammenhang brauchst du einen Verteidiger, der viel Erfahrung hat, wo der Klient entsprechend kauft das. Einspuren. Und der Fokus muss darauf liegen, möglichst das normale Niveau anzukommen, selbst wenn der Druck dort vorne massiv steigt. Man hat es ja im Laufe einer Strafuntersuchung ja schon ein bisschen können üben im Rahmen der einzelnen Einvernahmen. Zentral ist, dass man die Argumentationslinie klar formuliert. Also mehr reden ist meistens nicht besser, zumindest auf Adressaten. Gericht nicht. Der Klient hat dann vielleicht das Gefühl, wenn einer 4 Stunden redet, er sei jetzt umfassend verteidigt worden. Aber meistens geht es darum, die entscheidenden Punkte herauszuschaffen und das vor allem so zu präsentieren, dass die Personen erstens zuhören. Das ist schon ein grosser Punkt, weil im Kanton Zürich werden da Plädoyer durchgedruckt. Man ist meistens knapp mit Zeit bemessen. Man will im Mittag, man will im Feierabend. Und muss man schauen, dass man möglichst einfach ist, dass man spannend ist, dass man die Leute dazu bringt, zuzuhören und dass man halt auf unvorgesehene Wendungen vorbereitet ist. Also ich habe es vorher schon erwähnt, das Antizipieren, die alternativen Szenarien durchspielt. Alle, die etwa die Gerichtssäler sind, wissen, es gibt Leute, die können sich super präsentieren dort vorne und andere nicht. Also so das klassische Beispiel, einer hat ein trockenes Maul, das Herz schlägt ein bisschen im Hals, er bringt kaum ein Wort über die Lippen, der wirkt dann einmal noch schnell verstockt und unsichtig. Dabei ist einfach die starke Nervosität, die ihn im Moment treibt. Und andere können locker vom Hocker erzählen dir das, was das Gericht hören will, und kommen dann besonders gut weg. Ich meine, wir kennen es ja alle auch von Prüfungssituationen. Der eine fällt vermeintlich leicht und andere sind unglaublich nervös und haben das Gedankenrasen. Jetzt, das ist nicht einfach ein Talent, das man mitgegeben hat, sondern es gibt natürlich mentale Werkzeuge, die man schulen kann, die man lernen kann, dass man die Drucksituation eben besser bewältigen kann und ein ansprechendes Niveau erreichen kann. Man sieht es ja auch im Sport. Wer ist in den entscheidenden Moment, geht in die Verantwortung, will den Böllen, sucht das Goal, ist der Leader auf dem Feld und wer versagt in so einem Moment? Klassisch ist ja das Penaltyschiessen im Fußball an einer Europameisterschaft. Auch das ein Vorgang, den du nicht üben kannst. Natürlich kannst du üben, Penaltyschiessen, aber in dieser Drucksituation, in einem Final, den Penalty zu versenken, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte an mentaler Stärke als halt im Training. Wie man so eine Stärke versucht, mit einem Klienten aufzubauen, wer ist was zugänglich oder auch für sich selber. Macht man Meditation, macht man Selbsthypnose, hat man Selbstgespräche? Also da haben wir ja alle irgendwie unsere eigenen Umgänge. Wir haben das ja auch gelernt. Wir haben irgendwann mal eine Mittelschule abgeschlossen. Wir haben eine Fahrprüfung. Wir haben das Litz gemacht, den Master. Ganz viele Prüfungen und dann vor allem auch die Anwaltsprüfung. Also von dort her haben wir ja Werkzeuge, die wir mitbringen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man dann auch versucht, Klienten angemessen, dass so gut wie es halt möglich ist, den Klienten mitgibt. Entscheidend ist in meinen Augen, dass man im Moment präsent bleibt, sich möglichst dekonzentriert und nicht darüber nachdenkt, was könnte passieren oder was denken die anderen. Ich meine, in dem Moment steigt natürlich dann das Stresslevel an. Wichtig ist auch, dass man sich klar macht, die Reaktionen vom Körper, wie Herzrasen oder eben die Anspannung, die sich auftut, das sind normale körperliche Reaktionen und von dem her nichts Schlechtes, sondern völlig etwas Normales. Und das Wissen relativiert ja dann auch gerade wieder die Stressreaktion. Was Stress minimiert, ist natürlich auch, wenn man sich gedanklich in die Situation vorher hineingeht und eben die Überraschungen nach Möglichkeit minimiert. Also je detaillierter man vorbereitet ist, je besser, desto weniger Raum gibt es für Unsicherheiten. Und Unsicherheiten, das erhöht natürlich den Druck. Wenn du natürlich auf dem Hinweg verspätet bist, also wir kennen es ja von der Prüfung, wer nicht den Deo am Abend bereitgelegt hat, dann schon Sport dran ist, dann eben transpiriert, dann fängt man an zu stinken. Ich meine, dann steigt der Druck einfach völlig unnötig, bevor es überhaupt anfängt. Also das nach Möglichkeit zu vermeiden. Und das ist natürlich auch das Problem bei den Klienten, die aus Untersuchungshaft zugeführt werden. Die sind natürlich ein Stück weit der Spielball und können das ja selber nicht beeinflussen. Dann ist vielleicht noch Stau, man kommt später in Gerichtsverhandlung. Die Person ist schlecht, weil sie aus dem Kastenwagen nicht rausgesehen und. Das sind so Sachen, die halt die Beschuldigten nicht beeinflussen können. Und dann ist es auch wichtig, dass du das als Anwalt zumindest auf dem Fokus hast, schnell auf den Klienten, den siehst von der Gerichtsverhandlung, das musst du jemanden auch darauf bestehen, mit ihm schnell anschaust, wie geht's ihm, ihm ein Stück Wasser reichst, zur Not einen Schock dabei hast, dass einfach die beschuldigte Person selber checkst, ist alles in der Ordnung. Und falls nicht, dass halt gegenüber dem Gericht kannst kommunizieren. Ich finde es auch im Rahmen von einer Anwaltsprüfung ganz entscheidend, dass du nicht nur Stoff büffelst, sondern auch in die Situation hineingehst und schon in der Übung den Druck erhöhst. Also ich habe ja die Lernhilfe für die Anwaltsprüfung, das sind Unterlagen, um sich auf die Anwaltsprüfung stoffmässig vorzubereiten. Und dann habe ich noch zwei Bände. Ein Band tut sich mit dem Lernen und der mentalen Vorbereitung von der Anwaltsprüfung auseinandersetzen und der andere Band mit der Tätigkeit als Anwalt. Und es dünkt mir also nur schwach von der Gescheitheit, dass man auch diesen Faktoren, die mindestens zu 50% an einem Erfolg beteiligt sind, den Fokus auch auf die richtet. Und im Rahmen des Lernens habe ich immer geschaut, ich habe immer mit einem Stoffbuch gelernt und zum Beispiel gibt es in meinen Lernhilfen Fragen und Antworten. Dort bin ich zum Beispiel durchgerast, habe immer gezählt, wie viele von diesen Fragen und Antworten habe ich richtig beantwortet, wie viele nicht und auch die Zeit gestoppt. Dann habe ich so wie zwei Elemente, die mich vorangetrieben haben und das habe ich super statistisch geführt. In der ganzen ersten Auflage der Lernhilfe habe ich das auch noch ausgewiesen und dann bin ich wie mit mir selber im Wettbewerb gestanden. Oder sagen wir jetzt in einer Vorbereitung auf eine Einvernahme von einer beschuldigten Person, dass man dort halt ganz kritisch, wenn sie sich dann einlässt, ganz kritisch mit ihr das vorbereitet, dass sie im besten Fall, wenn man noch aus der Einvernahme rausläuft, dass sie sagt, also bei ihnen ist es viel schlimmer gewesen als jetzt beim Staatsanwalt oder bei der Staatsanwältin. Dann weisst du, hast du es gut gemacht. Jetzt sagen wir, man hat eine Gerichtsverhandlung, die in die Hosen ist, was immer das soll bedeuten, oder man ist durch die Anwaltsprüfung gefallen. Dann muss man sich bewusst machen, dass die nächste Verhandlung oder die nächste Anwaltsprüfung, also die Wiederholung, dort ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht anders als vorher, sondern es hat ja sehr viel damit zu tun, wie bist du vorbereitet. Also die Versagerängste, letztes Mal ist es schlecht gegangen, vielleicht geht's nicht, jetzt geht es sicher auch wieder schlecht, hat natürlich etwas Selbsterfüllendes. Also dass man sich dort klar bewusst macht, an was ist es eigentlich gelegen, dass ich durchgefallen bin? Bin ich zu wenig gut vorbereitet gsi. Okay, dann muss ich mehr lernen. Hat es also systematisch gekappert? Also habe ich nicht wirklich das wiedergeben können, was ich gewusst habe? Dann muss ich in diesem Bereich arbeiten. Oder ist es an der Nervosität gelegen? Dann muss ich mental arbeiten. Oder ist es an Umständen gelegen, die ich gar nicht beeinflussen kann? Ja, dann ist es nochmal etwas anderes, wie man dann sich auf den zweiten Versuch einlässt. Es hat auch immer einen grossen Faktor von nicht beeinflussbarem. Ich hatte zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung, ich sage es jetzt ein bisschen pauschal, da hat die erste Instanz Gerichtsverhandlung, 6 Jahre hat es für die beschuldigte Person. Das Obergericht hat den Fall zurückgewiesen, genau der gleiche Fall, genau die gleichen Beweismittel. Es hat sich kein einziger Faktor geändert. Eine neue Besetzung vom gleichen Gericht, aber eine total neue Besetzung, 3 neue Richter, die haben 9 Jahre gegeben. Das sind einfach 3 Leute, die es anders gesehen haben als andere 3 Leute. Wie viel das wirklich mit der ernsthaft zu ringen um Warensuche zu tun hat oder wie viel mit den vorgefertigten Bildern von den Leuten, die halt dort vorne gerade als Richter fungieren, das steht außerhalb von der Macht von der Verteidigung oder von der beschuldigten Person. Natürlich schaust du, wer dort vorne sitzt und versuchst, das ein Stück weit aufzufangen. Also akribisch vorbereiten, möglichst gute Aktenkenntnis, Spielraum lassen, um Unvorhergesehenes aufnehmen, also flexibel bleiben, aber sich dann auch nicht absolut verrückt machen, weil alles kontrollieren kann man nicht. Und wenn man so angeht und sich auch noch bewusst macht, was überhaupt Erfolg ist in so einer Drucksituation von einer Gerichtsverhandlung, dann bedeutet das ja zwangsläufig nicht unbedingt den Fall zu gewinnen, sondern die bestmögliche Leistung für den Klienten zu erbringen. Und dazu gehört in meinen Augen auch, dass man so realistisch wie möglich plädiert. Also ist eine Frage vom Verständnis als Strafverteidiger, sieht man sich als reines Sprachrohr vom Klient und plädiert dann halt allenfalls seine verrückte Version, wo man selber nicht dran glaubt. Ich glaube, das dringt durch jede Pore und führt nicht zum Erfolg, sondern die eigentliche Arbeit ist ja dann mit dem Klient auf eine realistische Ebene gekommen, wo dann auch sich Erfolgschancen auftun. Und in diesem Kontext kann ein Erfolg sein, dass man eine Reduktion vom Strafmass erreicht oder dass gewisse Beweise als nicht verwertbar angeschaut werden oder dass überhaupt einmal ein Zeuge gelöst wird. Also es gehört auch zur Vorbereitung, dass man mit dem Klient auf eine realistische Zielsetzung kommt. Auch das reduziert ja dann den Druck. Also nach einem unmöglichen Streben und mit dem Kopf durch die Wand ist selten zielführend. Ich würde es als eine sehr gute Idee empfinden, wenn man altdiente, sehr erfahrene Richter würde die Gerichtssäle setzen, dass die ihren jüngeren Kollegen könnten das Feedback geben über die Verhandlungsführung, über die Art und Weise, wie es Befragung durchführt, wie es den Umgang gestaltet mit den Anwälten, weil da erleben wir riesen Unterschied. Von sensationell zu abgrundtief fremdschämig gibt es alles in unseren Gerichtssälen. Es wäre auch eigentlich, dass die Leute, die die Wahlen, also die politischen Parteien, die Leute einmal als Richter vorschlagen für ihre Parteien, dass die nicht nur einfach persönliche Gespräche mit denen durchführen, sondern dass man vielleicht auch in Gerichtssälen sitzt, die ja öffentlich sind, und schaut, wie die sich metzgen. Weil nur dort kannst du beurteilen, wie einer sich wirklich oder eine sich wirklich in der Praxis schlägt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Anwaltsseite. Wieso nicht einmal einen erfahrenen Kollegen, Kollegin reinsitzen lassen und nach einem Feedback fragen oder nach einer Gerichtsverhandlung den Staatsanwalt oder das Gericht fragen, was haben sie gut gefunden, was schlecht, was könnte ich besser machen, was hat ihnen sauer aufgestossen. Was man ja dann daraus macht, ist einem ja völlig selber überlassen. Oder auch ganz ehrlich mit sich selber. Wie gut bin ich vorbereitet gewesen? Habe ich Fehler gemacht? Sind das wirklich Fehler? Oder bin ich einfach zu nervös gewesen? Also ähnlich wie nach einer Anwaltsprüfung. Eine saubere Analyse machen, ein Debriefing, das auch mit dem Klient besprechen. Ich habe ganz am Anfang von meiner Karriere habe ich einmal so einen Fragebogen gehabt, wo ich versucht habe zu evaluieren, was haben sie gut gefunden, was hat der Klient schlecht gefunden, wo hat er sich allenfalls zu wenig unterstützt gefühlt. So Sachen. Jetzt habe ich viel zu lang geredet und der Rosenbaum gar nicht richtig zu Wort gekommen. Nächstes Mal mache ich es anders. Abschliessend erlaubt mir noch schnell den Hinweis auf die 2 erwähnten Lernhilfen, die sieht man im Detail auf meiner Homepage im Shop, was dort der Inhalt ist, überhaupt die Grundidee dahinter. Und ich würde mich natürlich über die ein oder andere Bestellung sehr freuen. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnappt ihr doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.